Ich möchte auch noch beten und dir danken, lieber himmlischer Vater, dass wir hier zusammenkommen dürfen, um auf dein Wort zu hören. Segne du das Reden jetzt, segne du aber auch das Hören, Herr, und verändere du uns. Amen. Ja, das war schon revolutionär, oder? Müsst ihr zugeben. Ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist, aber so ein Weihnachtslied, so eigentlich noch Mitte im Herbst. Aber ich sag's euch, mir spätestens in 6 Wochen singen wir es wieder. Und wer sagt eigentlich, dass wir die Lieder nicht auch unter dem Jahr singen können? Dieses Lied, das ich hier rausgesucht habe, finde ich, drückt eigentlich das, was ich heute Abend sagen will, ziemlich gut aus. Im Prinzip ist die ganze Predigt gewesen. Wir könnten eigentlich jetzt auch heimgehen, weil wir alles schon gehört haben. Das Thema heute Abend, die Barmherzigkeit Gottes. Und ich weiß auch nicht, wem das schon aufgefallen ist, das haben wir schon seit längerer Zeit. Immer wieder ist das Thema und immer wieder haben wir andere Texte aus der Bibel, die uns die Barmherzigkeit Gottes vor Augen stellen. Und ich habe mir gedacht, jetzt haben wir schon so viel gehört, wenn ich euch jetzt fragen würde, was ist denn das mit der Barmherzigkeit Gottes? Was macht die Barmherzigkeit Gottes eigentlich aus? Wer könnte es mir erklären? Einfach so in die Runde gefragt. Ich glaube nicht, dass mir irgendjemand auch nur annähernd erklären könnte, was die Barmherzigkeit Gottes letzten Endes ausmacht. Gott ist ein barmherziger Gott. Und das betont die Bibel immer wieder. Immer wieder heißt es barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Das sagt der Psalm 103, das sagt der Psalm 145 und kommt noch an manch andere Stelle. Barmherzigkeit Gottes, es ist ein Teil von seinem Wesen und deshalb glaube ich auch nicht, dass man die Barmherzigkeit Gottes erklären können, dass es irgendeine Definition dafür gibt, denn sonst könnte man, wie gesagt, Gottes Wesen erklären, seine Gedanken erklären und seine Pläne erklären. Und Gottes Wort sagt uns, dass seine Gedanken so viel höher sind als unsere Gedanken. Was man von Gottes Barmherzigkeit allerdings erkennen kann und wahrnehmen kann, das ist, welche Veränderung sie in einem Menschen auslöst. Sie verändert und prägt diesen Menschen von Grund auf. Keiner bleibt der gleiche, nachdem Gottes Erbarmen in sein Leben gefallen ist. Sie wird sichtbar, verändert die Haltung von einem Menschen, seine Meinung, seinen Umgang auch mit seinen Mitmenschen, sie macht ihn von Grund auf neu. Gottes Barmherzigkeit ist Geschenk von Gott, seine Zuwendung zu uns Menschen. Gottes Barmherzigkeit sehen wir am allerbesten, wenn wir auf Jesus schauen. Und darum dieses Weihnachtslied, Fröhlich soll mein Herz springen. Dort hat Paul Gerhardt erfasst, was es mit der Barmherzigkeit Gottes auf sich hat. Heute geht aus seiner Kammer Gottes Held, der die Welt reißt aus allem Jammer. Damals hat die Barmherzigkeit Gottes begonnen. Zu diesem Zeitpunkt. Gott wird Mensch, dir Mensch zugute. Gottes Kind, das verbindet sich mit unserem Blute. Gott selbst wird in Jesus Christus Mensch und wendet sich uns, dir und mir in Liebe zu. Er kommt in diese Welt. Die Bibel sagt, er kam in sein Eigentum. Er erniedrigte sich selbst, ward gehorsam bis zum Tod am Kreuz auf Golgatha. Dort fand das Erbarmen Gottes seinen Höhepunkt. Dort beglich Jesus deine und meine Schuld. Das Wort für Barmherzigkeit im Urtext, habe ich nachgelesen, bedeutet im übertragenen Sinn so viel wie, dass Gott unsere Not ans Herz gegriffen hat. Es bewegte sein Herz, es bewegt ihn so sehr, dass er seinen eigenen Sohn für uns gab. Deshalb erkennen wir die Barmherzigkeit Gottes am besten an Jesus. Und deshalb möchte ich, bevor ich uns jetzt den Predigtext lese, der übrigens in Titus 3 zu finden ist, wer seine Bibel dabei hat, möchte ich noch zwei Verse vorne anstellen, wo mir so wichtig geworden sind und das so verdeutlicht. Einmal Epheser 2, dort heißt es Gott aber. Und immer wenn in Gottes Wort so ein Aber steht, dann kommt meistens etwas ganz Wesentliches hinterher. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Gott ist reich an Erbarmen. Er hat es um seiner großen Liebe willen. Das finde ich einfach gewaltig. Drum wendet er sich jedem von uns zu. Oder in 1. Petrus steht, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverweglichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Und so könnte man hier noch viele Stellen anführen, ich möchte es aber mal damit belassen, sonst wird es zu lange. Was aber auffallend ist, es kommt nicht allzu sehr auf mich persönlich an. Gott wendet sich uns Menschen zu. Gott gibt uns toten Menschen, tot in Übertretung haben wir gehört, neues Leben in Jesus. Er rettet uns und schenkt uns ein Erbe im Himmel. Er selbst ist der Agierende. Gottes Barmherzigkeit bekommen wir niemals durch unsere Werke, durch unsere Leistung, die wir für sein Reich vielleicht auch bringen, vor all unseren Einsatz, auf den wir uns manchmal etwas einbilden. Sie vermehrt sich auch nicht durch unseren Glauben, durch unser Vertrauen. Sie ist einzig allein Ausdruck von Gottes Zuwendung und seiner Liebe zu mir ganz persönlich. Gottes Barmherzigkeit erfahren wir in und durch Jesus Christus. Durch sein Sterben und Auferstehen haben wir Hoffnung für unser Leben. Haben wir ein Erbe im Himmel, werden wir bewahrt in Gottes Kraft, nicht in unserer eigenen. Und was mir noch wichtig geworden ist in meiner Vorbereitung, und deshalb möchte ich unseren Predigtext noch um einen Vers erweitern. Ich glaube, wir sind uns der Barmherzigkeit Gottes oft nicht bewusst, weil wir von uns selbst ein falsches Bild haben. Weil wir vergessen haben, wer und wie wir waren, von wo wir eigentlich herkommen. Und deswegen lese ich jetzt noch den dritten Vers. Also Titus 3, 3 bis 8 lese ich noch mit dazu. Dort schreibt Paulus im Titus, denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit, errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter. Damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Glaubwürdig ist das Wort, und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für alle Menschen. Ich möchte heute drei Punkte der Barmherzigkeit Gottes, die uns unser Text zeigt, herausstellen und mit euch bedenken. Der erste Punkt, ich bin unverdient geliebt. Der zweite Punkt, ich bin barmherzig erneuert. Und der dritte Punkt, ich bin gnädig gerechtfertigt. Ich bin unverdient geliebt. Gottes Barmherzigkeit zeigt sich mir zuallererst, dass ich unverdient geliebt bin. Das wurde mir so deutlich, als ich diesen dritten Vers noch angeschaut habe und den ich auch so wichtig finde. Wir haben es gerade gelesen, denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Ich weiß nicht, was das mit euch macht oder wie es euch mit dem Vers geht. Vielleicht denkt der eine oder andere, ja, für den da gilt es ja, aber für mich, bei mir war das nicht so. Für andere trifft es sicher zu, aber ich, wenn es euch so geht wie mir, so ein Zeugnis ausgestellt zu bekommen, das baut nicht besonders auf. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass wir diesen Blick in unser früheres Leben, dass wir den brauchen. Es öffnet uns die Augen über unser früheres Leben, bevor wir Gottes Erbarmen empfangen haben. Und hier ist keiner ausgenommen, hier kann sich auch keiner rausreden. Und darum denke ich, ist es gut und nötig, dass wir erkennen, in welchem Zustand wir uns befanden, bevor Gottes Erbarmen in mein Leben gefallen ist. Es ist wichtig, um zu verstehen und zu sehen, wie groß Gottes Erbarmen auch mir gegenüber war. So waren wir zu 100%. Selbst ein Mann wie Paulus schließt sich hier ein. Er schreibt, wir waren einst unverständlich, auch er. Und im Römerbrief schreibt es Paulus sogar noch drastischer. Da heißt es, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner verständig, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Ihre Kehle ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie, Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit und so weiter und so weiter. So war ich und so warst du, bevor Gottes Barmherzigkeit in dein Leben und in mein Leben kam. Wenn wir Gottes Barmherzigkeit nur annähernd verstehen wollen, dann müssen wir uns dem stellen. Uns bewusst werden, wer und wie wir waren und was Gottes Barmherzigkeit aus unserem Leben gemacht hat. Wie viel Veränderung nötig war und immer noch ist, begreifen, wie viel Mühe Gott mit jedem von uns hatte. Gott selber sagt mal seinem auserwählten Volk in Jesaja 43, ihr habt mir zu schaffen gemacht mit euren Sünden und mir Mühe gemacht mit euren Missetaten. Und im Psalm 103 heißt es, der ja auch das hohe Lied der Barmherzigkeit Gottes genannt wird, in Vers 10, er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Trotz all dem Negativen in unserem Leben, trotz all der Mühe, die wir Gott gemacht haben, und ich füge es gleich noch an, wahrscheinlich auch immer wieder machen, hat er uns seine Barmherzigkeit entgegengebracht, hat sein Herz um jeden Menschen gejammert, hat unsere Not Gott an sein Herz gegriffen. Fazit, Gott gibt mir in seiner Barmherzigkeit nicht das, was ich eigentlich verdient hätte. Der liebt mich unverdient. Das befreit mich zum einen vom Denken, ich müsste Gott doch auch etwas bringen, etwas für ihn leisten, müsste mich bei Gott revanchieren für seine Zuwendung, so wie wir Menschen das immer wieder erwarten. Nein, ich bin unverdient geliebt. Dieses Wissen hilft mir, demütig zu bleiben, wenn wir sehen, wie wir waren. Es hilft uns, anderen Menschen gegenüber einsichtiger und verständnisvoller zu werden, die vielleicht immer noch so leben, weil sie Gottes Erbarmen noch nicht kennen. Es hilft mir, sie dennoch zu lieben und sie mit Gottes Augen zu sehen. Bei Gott sind wir unverdient geliebt. Er liebte uns schon, als wir noch Sünder waren, als wir ihn noch ablehnten, fern von ihm waren, nichts von ihm wissen wollten. Gott beweist diese Liebe zu uns sogar, heißt es im Römerbrief. Gott bringt einen Liebesbeweis, als er Jesus am Kreuz sterben lässt, für dich und mich. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das ist das Große an Gottes Barmherzigkeit. Sie ist bedingungslos. Ich darf sie nur annehmen und mir bewusst sein, dass ich sie nicht verdient habe. Der zweite Punkt: Ich bin barmherzig erneuert. In Vers 4 heißt es dann, als aber. Und da ist wieder so ein Aber. Ich habe vorhin gesagt, meistens, wenn so ein Aber in Gottes Wort steht, kommt was ganz Wichtiges. Jetzt lesen wir, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien. Dieses Aber stellt jetzt Gottes Eingreifen in unsere Situation dar. Seine Freundlichkeit und seine Menschenliebe sind dabei sein Motiv, sind die Triebkraft, die hinter diesem Aber steht. Er möchte Menschen retten. Das ist sein Plan. Er möchte dich retten. Deshalb schickt er seinen Sohn in diese Welt. William MacDonald schreibt einmal zu diesem Aber, und das fand ich so ein gutes Bild: Es ist wie eine Straßenbarrikade Gottes auf dem Weg des Menschen in die Hölle. Durch Jesus erschien Gottes Freundlichkeit auf dieser Erde. Jesus selbst ist der größte Ausdruck der Liebe Gottes zu uns Menschen. Vielleicht ist es wie in einer mathematischen Gleichung. Ich bin jetzt kein Mathematiker, aber Freundlichkeit und Menschenliebe ist gleich Jesus Christus, ist gleich Erbarmen Gottes. Durch Gottes Barmherzigkeit kam die große Wende in unser Leben. Es ist wie ein Einschnitt, der uns hier vor Augen geführt wird. Gott begegnet uns Menschen nicht mit dem, was wir verdient hätten, nämlich mit Zorn und Gericht, sondern in Freundlichkeit und Menschenliebe. Das ist wohl das größte Wunder, das es gibt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Johannes 3, Vers 16. Oder 1. Johannes 4, Vers 9. Darin ist die Liebe Gottes geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und uns seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Er schenkt uns durch Jesus diese Wendemöglichkeit für unser Leben. Seine Barmherzigkeit will uns erneuern. Wenn wir das verstanden haben, dann ist es wie so ein Wendemanöver um eine Boje. Das Bild kam mir auch so vor Augen von so einer Hochseeregatta, und man steuert auf die Boje zu, die dann umkurvt werden muss, und da muss jeder Handgriff sitzen in dem Moment. Und dann geht sie in eine ganz andere Richtung. Die Boje der Barmherzigkeit Gottes sagt mir: Ich bin für dich. Seine Liebe sagt uns: Ich schenke dir einen neuen Anfang, ein neues Leben. Ich rette dich. Römer 8, lesen wir: Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollt ihr uns mit ihm nicht alles schenken? Barmherzig erneuert. Es liegt nicht an uns. Seine Barmherzigkeit macht unser Leben neu, aber nicht um der Werke willen, die wir getan hatten, betont unser Vers 5 nochmal deutlich. Es sind nicht unsere Taten, die uns retten, sondern es ist die Tat unseres Herrn Jesus, die uns rettet. Wir werden nicht Christen durch christliche Taten, sondern durch Christus und seine Tat am Kreuz. Es kommen auch nicht die guten Menschen mit ihren guten Taten in den Himmel, sondern diejenigen, die Gottes Barmherzigkeit und seine Erlösung in Jesus Christus angenommen haben. Solche, die auf die Gnade setzen. Darum schreibt der Petrus einmal, darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu. Oder anders ausgedrückt, ich kann mir den Himmel nicht verdienen oder erkaufen. Hier spricht Paulus von Werken der Gerechtigkeit, die wir getan hatten. Es ist also wohl möglich, solche Werke zu vollbringen, aber sie werden uns niemals die Erlösung für unser Leben bringen. Dieses Wissen befreit mich vom Druck des Tunmüssens. Es nimmt mir die Ungewissheit, ob das, was ich getan habe, ob das reicht oder ob ich noch mehr hätte tun müssen zu meiner Erlösung. Im Epheserbrief heißt es, Epheser 2, Vers 8, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und nochmal MacDonald, gute Werke verdienen uns nicht die Erlösung, sondern sind das Ergebnis der Erlösung. Wo immer es echte Erlösung gibt, wird es auch gute Werke geben. Deshalb heißt es in unserem Text, dass wir nicht aufgrund dieser Werke gerettet sind, sondern aufgrund der Barmherzigkeit Gottes. Die Erlösung geschieht also aufgrund von Barmherzigkeit und niemals aufgrund von Gerechtigkeit. Gerechtigkeit verlangt gerechte Strafe. Barmherzigkeit dagegen zeigt den gerechten Ausweg aus der Bestrafung. Und dieser Ausweg hat einen Namen, Jesus Christus. Er hat die Gnade für jeden von uns erworben. Und deshalb der dritte Punkt, ich bin gnädig gerechtfertigt. Seine Barmherzigkeit rettet mich nicht nur, sondern sie erneuert mich von Grund auf. Sie verschafft mir Rechtfertigung vor Gott. Wie sieht diese Erneuerung aus? Wir sind, sagt unser Text, errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter. Ich fühle mich wie neugeboren. Diesen Ausspruch kennt wohl jeder. Dabei kann ich mich gar nicht so richtig erinnern, wie ich mich damals gefühlt habe, als ich neu geboren worden bin. Was drücken wir mit dieser Redewendung also aus? Wir beschreiben damit doch höchstens eine Veränderung unserer körperlichen Verfassung. Zurzeit sind wir gerade alle feste eingespannt auf dem Bau von Rebecca und Ruben. Und da ist es manchmal so, dass ich abends dann heimkomme und mich irgendwie überfahren fühle, total kaputt bin. Was mache ich dann? Ich steige in meine Badewanne, mache noch ein bisschen Badezusatz rein. Da liege ich dann und der Schmutz ist ab, der Druck fällt ab, die Muskeln entspannen sich wieder. Und dann steige ich aus der Wanne und fühle mich wie neu geboren. Das Problem an der Sache ist nur, das hält meistens gar nicht so lange. Beim Bad der Wiedergeburt ist das was ganz anderes. Deswegen hinkt der Vergleich aus, gebe ich zu. Gottes Wort sagt, wir sind wiedergeboren nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. 1. Petrus 1. Dieses Bad der Wiedergeburt oder anders gesagt Neugeburt ist also einmalig und gilt für die Ewigkeit. Wir sind durch dieses Bad eine neue Kreatur oder eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden, lesen wir im 2. Korintherbrief. Der Heilige Geist ist es, der in uns das wirkt. Er benutzt Gottes Wort dazu. Es ist das Mittel dazu, die reinigende Kraft, dieser Badezusatz. Einer der schönsten Abschnitte der Bibel, finde ich, steht in Hesekiel 36. Dort wird dieses Wunder der Neugeburt beschrieben. Und jetzt achtet mal drauf, ich lese das, achtet mal drauf, was wir tun müssen. Da sagt Gott, ich will reines Wasser über euch springen und ihr werdet sein und ihr werdet rein sein. Von aller Unreinheit und von allen Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Und ihr sollt in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe, und ihr sollt mein Volk sein. Und ich will euer Gott sein. Und ich will euch befreien von allen euren Unreinheiten. Ein größeres Zeichen der Barmherzigkeit Gottes gibt es wohl nicht. Er macht uns völlig neu. Die neue Genfer Übersetzung, vielleicht ist sie hier etwas verständlicher, sagt, durch das Bad der Wiedergeburt oder Neugeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Ohne diese Reinigung keine Neugeburt. Darum muss Jesus mal mit Nikodemus sagen, wenn nicht jemand von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Darf ich dich fragen, bist du von Neuem geboren oder ist das zu frech? Es gibt keine andere Möglichkeit, vor Gott rein dazustehen. Ohne dieses Bad, ohne diese Neugeburt sind wir keine Kinder Gottes. Wir stehen noch unter dem Zorn Gottes. Wir können nichts dazu beitragen. Wir dürfen einfach nur bekennen, dass wir diese Reinigung nötig haben. Als Jesus seinen Jüngern einmal die Füße wäscht und sich Petrus dagegen wehrt, sagt Jesus ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Dann nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und das Haupt, entgegnete Petrus. Und Jesus sagt ihm, wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden. Ausgenommen die Füße. Die werden immer wieder dreckig. Sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle, denn er kannte seinen Verräter. Dieses Bad, also eine einmalige Sache. Wir sind hineingetauft, hineinversenkt in den Tod Jesu, sagt uns der Römerbrief im Kapitel 6. Damit gleich wie Jesus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Jesus trug meinen Schmutz und meine Sünde mit ans Kreuz. Auch die, die noch kommen werden. Durch sein Sterben am Kreuz bin ich gereinigt und darf gerecht vor Gott stehen. Dort unterm Kreuz kann ich mich reinwaschen lassen. Dort ist der Ort der Vergebung von aller Schuld und Sünde. Wenn ich das im Glauben angenommen habe, dann bin ich wieder oder neu geboren. Und werde im zweiten Schritt erneuert durch den Heiligen Geist, der reichlich über mir ausgegossen ist, durch Jesus, meinen Retter. Ich weiß nicht, ob es jemand aufgefallen ist beim Lesen. In der Barmherzigkeit Gottes sehen wir hier auch die Dreieinigkeit Gottes. Hier ist Gott, unser Retter, der uns erschienen ist. im Vers 4, der Heilige Geist, der uns erneuert hat, im Vers 5, und Jesus, Gottes Sohn, der uns rettet und gnädig rechtfertigt, in Vers 6 und 7. Jesus selbst nimmt, nachdem wir wiedergeboren sind, durch seinen Geist Wohnung in mir. Galater 2, 20 schreibt Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Es ist eine ganz neue Ausrichtung nach dieser Wiedergeburt, die in mein Leben kommt. Jesus ist es, der mich verändert durch sein Wort. Deshalb brauche ich Gottes Wort jeden Tag. Er macht mich zu seinem Erben. Das allein ist Gnade Gottes für unser Leben. Das allein rechtfertigt mich vor Gott. Keine Werke der Gerechtigkeit. Das, was Jesus für mich getan hat, genügt. Dieses dritte Kapitel im Titusbrief fängt mit einer Aufforderung an Titus an. Da schreibt Paulus ihm, erinnere sie. Das haben wir wohl nötig, dass uns unsere Herkunft vor Augen steht, dass wir seine Barmherzigkeit erkennen und dass uns bewusst wird, wir gehören uns nicht mehr selbst, wenn wir wiedergeboren sind. Darum jetzt in Vers 8, glaubwürdig ist das Wort und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun, denn das ist gut und nützlich für alle Menschen. Wenn wir neu geboren sind, dann sollen wir auch standesgemäß unser Leben leben. So würde ich diesen Satz übersetzen. Es soll sichtbar werden und wir dürfen diese Veränderungen als Zeugen bekennen und nach außen tragen. Wir sind sein Werk oder seine Schöpfung, sagt uns der Epheserbrief, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Meint doch so viel, lassen wir uns doch gebrauchen von ihm. Tun wir die Werke, die er uns vor die Füße legt. Fragen wir unseren Herrn, was willst du, dass wir für dich tun? Gott segne uns dazu. Was mir heute wichtig war, Barmherzigkeit Gottes, ist Gottes Handeln an uns. Seine unverdiente Liebe, sein veränderndes Erbarmen und seine Rechtfertigung aus Gnaden. Ich möchte euch noch einen Vers mitgeben, der mir auch noch in den Sinn kam. Zum Schluss in Römer 9, Vers 16, schreibt der Paulus, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, man möchte dir danken, dass du Mensch geworden bist. Ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du die Herrlichkeit beim Vater verlassen hast, dass du in die Welt gekommen bist. Ich möchte dir einfach Dank sagen dafür, dass wir die Barmherzigkeit in dir sehen dürfen, die Liebe, die du zu uns Menschen hast. Ich möchte dir danken dafür und möchte dir auch danken für all die Veränderungen, die du bewirken möchtest, auch in mir und in jedem von uns. Danke, lieber Herr, dass wir dich kennen dürfen. Amen.